Ja, hallo liebe Leute, heute kommen wir mal wieder mit einer Sonderfolge um die Ecke. Und wie ihr alle vielleicht noch wisst, gab es ja dieses mittlerweile ominöse, weltbekannte Interview von Toni nach dem Champions League Finale, nach dem Champions League Sieg. Ich glaube, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Und da gab es jetzt die Idee, eine sehr schöne Idee. Und da braucht es auch ein bisschen Mut. Weil man musste erstmal Leute finden, die sich getrauen, dann auch wieder Fragen an Toni zu stellen. Und die haben wir gefunden. Und es sind nicht irgendwelche Leute, es sind sehr bekannte Leute, es sind Freunde. Und die haben mal ein paar Fragen an Toni gehabt, beziehungsweise jeder eine Frage. Und das waren sehr viele Leute und wir wollen heute mal einen Ausschnitt davon hören. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Und den Link dazu gibt es in den Shownotes. Der führt zu einem E-Paper. Da sind alle Fragen und alle Antworten zu finden. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Fragen dabei, mit sehr viel Hintergrund auch. Und ich muss Toni auch loben, da sind auch sehr schöne Antworten dabei. Und die Erlöse daraus werden wieder zu einem großen Teil in die Toni-Kroos-Stiftung fließen. Ich lehne mich jetzt zurück, höre zu, freue mich auf die Fragen, freue mich auf die Antworten. Und das könnt ihr auch tun. Viel Spaß damit.
War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Scheißfragen.
An dieses Interview des ZDF-Reporters Nils Kaben, kurz nach dem Abpfiff des Champions-League-Finals 22 in Paris, können wir uns gut erinnern. Es ist mit der Veröffentlichung dieser Luppenfolge genau 90 Tage her, dass Toni den Reporter damals einfach stehen ließ. Das Ding ging noch in der Nacht viral. Im Netz wurde dazu fast mehr diskutiert als über das Spiel selbst. Was Toni nebenbei bemerkt, mit seiner Mannschaft Real Madrid gewann und sich damit den 5. Champions-League-Titel seiner Karriere sicherte. Der Hamburger Journalist Oliver Wurm hatte dazu eine super Idee. Er bat 90 Menschen, Fußballer und Fußballerinnen, Künstler und Künstlerinnen, Medienleute, Weggefährten von Toni, nationale und internationale Sportlegenden, um je eine Frage an Toni. Die Fragen kommen unter anderem von Jürgen Klopp, Roger Federer, Hansi Flick, Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Robbie Williams, Jupp Heynckes und vielen, vielen mehr. Alle 90 Fragen findet ihr im E-Paper unter groß90.de. Und die letzte Frage, die kam von Nils Kaben persönlich. Aber hört jetzt eine kleine Auswahl.
Groß 90. Oh, ein Luppenspezial.
Die erste Frage kommt von Jogi Löw, dem ehemaligen Fußballnationaltrainer. Er will wissen, ob sich Toni noch ganz konkret an den ersten Nominierungsanruf für ein Spiel in der Nationalmannschaft erinnern kann.
Ja, kann ich definitiv. Ich war 19, war ich 19 oder 18? Es war auf jeden Fall in der Leverkusen-Zeit, das weiß ich noch ziemlich genau. Das müsste im Februar, März gewesen sein, damals 2010. Meine ersten Länderspiele waren ja dann im März 2010 in München gegen Argentinien. Und ja, also es ist ja mal witzig, also man gewöhnt sich ja mal an alles immer sehr schnell und das muss man im Nachhinein dann auch sagen, auch die Arbeit mit Yogi und alles, aber irgendwie, wenn das erste Mal anruft, man kannte ihn halt damals immer nur, sag ich mal, als den Bundestrainer, also quasi auch nur aus dem Fernsehen und das schon dann irgendwie ein spezielles Gefühl, natürlich irgendwie ein Glücksgefühl, auf der anderen Seite auch natürlich so ein Gefühl von, aber jetzt sag nichts Falsches. Am Telefon, man macht sich ja mehr Gedanken als nötig sind. Vor allem merkt man über die Jahre, dass man sich in so einem Telefonat mehr Gedanken gemacht hat als nötig sind. Aber klar, ich meine, die erste Nominierung ist immer besonders. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, muss ich sagen, weil ich wusste, das sind zwei Freundschaftsspiele. Ich hatte eine wirklich gute Saison mit Leverkusen und es war so ein bisschen auch schon gemunkelt oder vorher auch geschrieben, aber gut, am Ende weiß es nie, aber es war schon ja sehr, sehr, sehr speziell. Also ich war, glaube ich, damals in unserem Haus in Köln und in dem Moment rechnet man dann doch nicht mit. Also allgemein denkt man sich vielleicht, ja okay, irgendwann wird er sich vielleicht melden, hoffentlich. Wenn dann der Anruf allerdings kommt, ist es dann doch sehr, sehr speziell, weil du auf den Moment irgendwie dann doch nicht vorbereitet bist. Also klar, sagst du dann so Floskeln wie, ja, da freue ich mich und ich komme dann, also ich komme, keine Sorge. Aber das war auch die ersten Tage, war es einfach auch speziell. Ne? Man guckt sich um, erst einmal irgendwie auch Besprechungen mit ihm, wo man dann, so wie ich eben gesagt habe, wenn du dann nachher 10, 12 Jahre mit ihm zusammenarbeitest, dann denkst du dir teilweise, okay, was hast du da für einen Kopf gemacht oder warst du jetzt so sehr aufgepasst, was du, aber klar, willst ja auch einen ersten Eindruck. Dann kam dazu, dass ja schon 2 Monate nach meiner ersten Nominierung der Weltmeisterschaft anstand. Das heißt, ich wollte, das war ja auch meine erste quasi und letzte Chance, um noch zur WM mitzufahren. Wurde dann anscheinend irgendwie genutzt, aber nein, speziell Bundestrainer damals, wie gesagt, kannte man aus dem Fernsehen, dann am Telefon ist aber ist schön gewesen. Und er hat mich da auch sehr schnell ins Boot geholt, hat mir vor allem auch signalisiert, dass er ja einfach ja sehr, sehr angetan ist, dass er die Spielweise sehr, sehr mag, dass er, wie gesagt, auch eine große Chance für mich sieht, zur WM mitzufahren, hat er gesagt, sonst hätte er mich wahrscheinlich das erste Mal erst eher nach der WM eingeladen, aber trotzdem war es dann eine große Erfahrung. Also ich weiß noch, kann mich gut daran erinnern, das war die Nominierung, dann hatten wir noch ein Spiel in Hoffenheim, bevor dann Länderspielpause war, und da habe ich echt, glaube ich, mit einem Selbstvertrauen gespielt, zumindest bis dahin, was ich bis dahin noch nicht hatte, einfach zu sagen, pass auf, ich bin hier das erste Mal als quasi Nationalspieler unterwegs, weiß nicht, habe ich noch ein Tor gemacht, eins vorbereitet, haben mit 3-0 in Hoffenheim gewonnen, mit Leverkusen, das werde ich auch nicht vergessen, und von da aus habe ich dann meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, gesagt, so, ich fahre ja zur Nationalmannschaft. Und das war halt irgendwie für alle eine ganz besondere Situation. Ich weiß auch noch, dass sie mich dann das Länderspiel in München im März, dass sie mich dann von dort abgeholt hat. Und auf dem Rückweg nach Köln, kann ich heute noch sagen, haben wir erstmal zur Belohnung, sind wir erstmal zu McDonald's gefahren, das weiß ich auch noch.
Die zweite Frage kommt von Jupp Heynckes, ehemaliger Trainer von Toni. Toni, was ist das große Geheimnis, dass du mit Real Madrid 4-mal die Champions League gewonnen hast?
Ja, dass er mich das fragt. Er hat ja selbst mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Von daher, glaube ich, muss ich ihm gar nicht so viel erklären. Aber es ist, also Real Madrid und Champions League ist besonders. Das merkt man, wenn man hier hinkommt. Ich bin sehr froh, grundsätzlich schon mal Teil auch dieser Geschichte zu sein, oder dass nicht irgendjemand mal jemand sagt, so, das war so bis 2014 und dann hatte Real Madrid mit Champions League mal gar nichts mehr am Hut. So, das wird Gott sei Dank nicht passieren. Ich glaube auch, dass es ganz klar dieser Mix ist. Auf der einen Seite natürlich die mannschaftliche Qualität, individuelle Qualität. Wenn ich jetzt so ein bisschen eingehe auf den Run von 2016 bis 2018, dann war es definitiv dieser Mix. Also wir hatten diese Individualisten wie Cristiano, wie Bale, die einfach jederzeit aus nichts Tore machen konnten. Da war es auch nicht wichtig, ob du die bessere Mannschaft bist oder nicht, weil die Qualität und dementsprechend auch das Selbstbewusstsein, wo wir schon recht schnell wieder beim Kopf sind. Es gibt ja oft so viele Spieler, die brauchen auch während des Spiels einen guten Rhythmus, um gute Aktionen zu haben oder um nicht. Aber da hatten wir halt echt eine Mannschaft, die, Siso hat es auch immer gesagt, also wir müssen lernen zu leiden. Wenn wir kein Problem damit haben zu leiden, dann haben wir eine gute Chance, weil es gibt immer Momente, gerade auf diesem Niveau, und diese Saison hat es ja am besten gezeigt, wo du ein Stück weit akzeptieren musst, dass du gerade die schlechtere Mannschaft bist, dass du gerade dem Ball hinterherläufst und dass es eigentlich so aussieht, als wenn, ja, warum sollte die schlechtere Mannschaft jetzt gewinnen? Du hast wenig Aktion, so, und da kommt natürlich der Kopf ins Spiel. Wenn du das kannst, sag ich mal, wenn du dir das erarbeitest, um dann wieder in diese Phasen zu kommen, wo du es mehr genießt, wo du den Ball hast, wo du Chancen hast, wo du Aktionen hast. Und wenn du diesen Switch hinbekommst, zu sagen, ist aber auch nicht schlimm, wenn wir jetzt mal 10 Minuten hinterherlaufen oder gewisse Aktionen überstehen müssen und das aber trotzdem zusammen machst, dieser Gedanke zusammen ist, und es gibt ja manchmal auch so ein mannschaftliches Resignieren, so, boah, heute sind wir einfach die schlechtere Mannschaft, heute, so, aber dann zumindest dieses Unheil, sag ich mal, in Grenzen zu halten. Ein ganz gutes Beispiel ist auch das City-Hinspiel, also ich glaube, wir hätten 10-1 verlieren können. Und dann hätten wir gesagt, okay, Champions League Halbfinale dieses Jahr, gibt Schlechteres, so. Am Ende verlieren wir es aber 4-3 und lassen uns alles offen, weil wir trotzdem dann akzeptieren, okay, wir sind heute die schlechtere Mannschaft, waren wir, um Längen, und trotzdem haben wir unsere Waffen. Wir haben unsere Waffen mit individueller Qualität, wir haben unsere Waffe mit dem dran Glauben als Team, dann alles rauszuholen, uns irgendwie dann eben für das Rückspiel eine Chance zu geben, uns selbst. Und auch das Rückspiel war viel, viel besser als das Hinspiel, aber war auch dann natürlich mit dem 0-1 zu sagen, okay, eigentlich ist es vorbei. So, und dann kommt halt der zweite Faktor dazu, der nicht nur was mit unserem Team zu hat, zu sagen, dieses nicht aufgeben, das haben wir angesprochen, aber dann auch diese Aktion zu haben, die dir wieder Leben geben. Die geben dir Leben, die geben dem ganzen Stadion Leben und die geben vor allem dem Gegner einiges zum Nachdenken mit. Vor allem, wenn es in der Reihe so oft passiert. Ne? Wenn jetzt Beispiel City Halbfinale, die wussten, okay, mit Paris ist das passiert, mit Chelsea ist das passiert. Jeweils im Rückspiel, eine Aktion kann ganz, ganz viel verändern. Und dieser Glaube daran, auf diese Aktion hinzuarbeiten, dass du den halt hast, dass der halt bleibt, dass dann nochmal eine zweite Luft kommt und dass vor allem dann auch so eine gestandene Mannschaft wie City, die alles dominiert hat, gefühlt bis dahin, ins Nachdenken kommt, das ist halt irgendwie dieses Spezielle. Und ich glaube, das ist auch das Spezielle an Real Madrid, dass sie dann nachdenken, okay, die schon wieder. So dieser, also dass es eigentlich drei Effekte hat. Eine, das Stadion wacht auf. Das zweite, wir kriegen einen Glauben. Und das dritte ist, der Gegner fängt an nachzudenken. Und ich glaube, diese Kombination ist ein paar Mal passiert in den letzten Monaten, eigentlich bei allen Spielen. Wir waren, glaube ich, in keinem K.O.-Spiel die bessere Mannschaft und sind trotzdem weitergekommen gegen die besten Mannschaften der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften das geschafft hätten. Und da reden wir gar nicht mal um reine fußballische Qualität, weil es gibt, glaube ich, Mannschaften, die hätten teilweise sogar besser ausgesehen gegen diese Mannschaften, wären aber vielleicht am Ende ausgeschieden.
Ehemaliger Hockeynationalspieler Moritz Fürste.
Moin Toni, meine Frage bezieht sich auf die Emotionalität von Titeln. Und zwar sagt man ja immer, dass man Titel nicht vergleichen kann. Jeder Sportler weiß das, man wird es häufig gefragt. Und doch ist die Emotionalität jedes einzelnen Titels und die Geschichte, die dahinter steckt, immer so besonders, dass da Vergleiche totaler Quatsch sind. Und deswegen ist meine Frage, mit welchem Titel verbindest du was ganz Emotionales, Besonderes, was man vielleicht so gar nicht denkt, weil es jetzt nicht gerade die WM 2014 war? Also welcher Titel ist der emotional vielleicht speziellste für dich?
Also ich würde da zwei Titel herausheben. Das eine ist Champions League 2016 mit Real. Also A war mein Riesenziel, als ich hierher gekommen bin, mit diesem Verein einmal die Champions League zu gewinnen, weil ich schon vorher wusste, was die Champions League für den Verein bedeutet. Das ist das eine, was es besonders gemacht hat. Das zweite ist natürlich auch den einen oder anderen, die dran gezweifelt haben, dass ich auch hier triumphieren kann, das auch zu widerlegen. Und glaube, das kann man nicht besser als mit einem Champions-League-Sieg, wo man eine wichtige Rolle spielt die ganze Saison. Und Punkt 3 ist, dass ich das ehrlich gesagt als ersten richtigen Champions-League-Titel wahrgenommen habe. Weil 2013 war ich nun mal verletzt, konnte das Finale unter anderem nicht spielen mit Bayern. Der zählt natürlich auch, weil ich da während der Saison schon einen Anteil habe, aber er ist gefühlt auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Also es macht so einen großen Unterschied, ob du da dabei bist, spielst oder nicht, vom Gefühl her. Das konnte ich spätestens ab diesem Tag vergleichen und es war mir einfach wichtig, dass ich nicht als Champions-League-Sieger gelte irgendwann, der einmal die Champions League gewonnen hat und aber im Finale nicht gespielt hat. Von daher war das rein emotional nicht nur ein extrem wichtiger Titel, sondern glaube ich auch ein Anfang von was sehr Großem hier, wo man dann nochmal eine größere Leichtigkeit an den Tag legen konnte, weil auch diese Zweifel, kann er mit einer großen Mannschaft den Champions League Titel gewinnen, spätestens dann auch ausgeräumt war. Also den würde ich ganz oben ansetzen. Und es gibt eigentlich vom reinen Gefühl her nur einen, den ich noch höher ansetzen würde. Der ist erst 2 Monate her. Das war wirklich das Paris Champions League Finale. Kam aber verschiedene Sachen dazu. Das eine ist, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, diese Saison Champions League Sieger zu werden. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich 2, 3 Mannschaften klar vor uns gesehen. Spätestens dann, als ich wusste, wie auch unser Weg werden könnte. Also erst mit dieser Achtelfinalauslosung, die erst nicht geklappt hat, und dann Paris kam im zweiten Anlauf, dann Chelsea, den Titelverteidiger, danach City, die gefühlt beste Mannschaft. Und dann im Finale Liverpool, die dann eigentlich gefühlt beste Mannschaft. Also von daher, ich glaube, wir waren in keinem der Duelle Favorit, weil es einfach auch so war, dass von unserer Seite, dass wir ja nicht extrem zugeschlagen haben auf dem Transfermarkt, sage ich mal. Also wir haben David dazu bekommen, was ein super Neuzugang ist. Wir haben aber auch Sergio Ramos verloren, wo man auch natürlich gucken musste, okay, wie ist das? Die erste Saison ohne ihn war natürlich ein extremer Eckpfeiler auch hier. Und ansonsten haben wir für vorne nichts geholt. Wir haben eigentlich ja nie seit 2018 irgendwie die Tore, die Cristiano gemacht hat, ersetzt, oder wir haben es versucht zu ersetzen, anders. Dann mit einem Transfer vom Eden, der halt bisher, denke ich, von den Erwartungen her eben auch nicht das gebracht hat, was man sich erhofft hat. Und deswegen habe ich uns einfach wirklich, also das Ziel natürlich eine gute Champions League Saison spielen, aber vom Titel habe ich uns recht weit entfernt gesehen. So, das einmal dieser überraschende Faktor, dann das zweite ist der persönliche Faktor. Ich habe 2019, habe ich gesagt, als unser drittes Kind kam, okay, alle Kids waren schon mal im Stadion bei einem Champions League Sieg. Ich würde mir irgendwie wünschen, das noch einmal hinzubekommen, da wir jetzt vollzählig sind, das zu schaffen, wenn alle im Stadion sind. Er hat die zweite Halbzeit verschlafen, aber es war mir egal. Es waren alle da, und irgendwann kann man ihm sagen, er war dabei. Und dementsprechend war das auch auf persönlicher Ebene echt ein, ja, emotionaler Sieg. Mein Bruder war vor Ort, das erste Mal beim Champions League Finale, was ich gewonnen habe. Er war 2012 beim Finale gegen Chelsea, was wir verloren haben. Und seitdem haben wir alles gewonnen, aber er war nicht mehr da. Das heißt, er hat sich schon als sehr, sehr schlechtes Omen gesehen. Zu Recht auch. Aber auch das konnte er jetzt widerlegen. Er hat lange überlegt, ob er kommen soll. aber wir haben es gemacht und widerlegt. Also das Gefühl jetzt, vielleicht, ich glaube, das größte Gefühl ist sogar diese, weil ich es echt wenig erwartet hatte, und ich war fein damit, 4 Champions League Sieger, gucken, was in den nächsten Jahren noch geht. Aber dass der 5. Dieses Jahr dazu kommt, war sehr, sehr überraschend und wirklich für meine Verhältnisse recht emotional, sagen wir es mal so.
Tennisprofi Roger Federer. Welcher Mittelfeldspieler hat in deiner Karriere am besten zu deinem Stil gepasst? Mit wem hast du dich bestmöglich ergänzt?
Ich glaube, dass die aktuelle Konstellation oder die der letzten Jahre schon ziemlich nah rangeht an dem, was ich mir unter einer perfekten Ergänzung vorstelle. Also, weil wir irgendwie alles so ein bisschen haben mit Casemiro, der natürlich eine klare Aufgabe hat, auch da aufzuräumen, dass aber auch Luca und ich sich da nicht rausnehmen aus den defensiven Sachen, sodass wir insgesamt auch, glaube ich, ein recht kompaktes Mittelfeld auch darstellen können. Auf der anderen Seite mit viel Fußball, mit Kontrolle, mit natürlich auch oftmals von Luca, gerade auf engem Raum, auch ganz besonderen Momenten. Und ich glaube, dass so die offensive und defensive Abstimmung einfach perfekt passt, dass natürlich über die Jahre auch jeder weiß, genau welche Räume er zu bespielen hat, welche Aufgaben er hat. Wir brauchen nicht so viel sprechen während des Spiels. Wir wissen eigentlich, was jeder zu tun hat. Und das ist natürlich eine Sache, wo du mit einer totalen Sicherheit auch schon auf den Platz gehst. Es ist ähnlich wie Roger vorm Spiel weiß, so Rückhand und Vorhand kann ich und Volley. So, jetzt muss ich es nur noch zeigen. So, und so ist das so ein bisschen mit unseren individuellen Qualitäten, dass wir können, aber dass auch eine gewisse Sicherheit mit rausgeht, dass gewisse Abläufe einfach funktionieren. Und ich glaube, dass das mit Modric und Casemiro einfach relativ nah an die Perfektion gekommen ist über die Jahre.
Fernsehmoderatorin Esther Sedlacek.
Lieber Toni, ich habe selbstverständlich auch eine Frage an dich, über die ich mir sehr lange Gedanken gemacht habe. Und ich hoffe, es kommt nicht die Antwort, habe ich nicht, kenne ich nicht, weil ich glaube, dass jeder Mensch sie irgendwann in seinem Leben mal hat. Daher lautet meine Frage an dich, welche Selbstzweifel hast du? Bin gespannt auf deine Antwort.
Selbstzweifel gibt es eigentlich, zumindest beruflich gesehen, eigentlich ehrlich gesagt nicht so viele. Ich glaube, es ist eher was Allgemeines, dass man irgendwie zweifelt, selbst ob man alles richtig macht. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel, die Erziehung von den Kindern, wo ich mir natürlich zusammen mit Jessie natürlich vorgenommen habe, sie so gut es geht zu erziehen und in die richtige Richtung. Und trotzdem hat man natürlich manchmal Zweifel, ob man gewisse Sachen richtig macht oder falsch macht, wann man auch mal dazwischen hauen muss, wann es nötig ist, wann vielleicht nicht, in welche Richtung. Natürlich mit dem großen Ziel, dass da einfach tolle Menschen draus werden oder tolle ältere, erwachsene Menschen dann auch draus werden. Und der Weg dahin ist ja unterschiedlich und deswegen hat man natürlich schon, wir machen es mit größtmöglicher Liebe natürlich, aber natürlich hat man bei gewissen Sachen, weil man ja einfach auch eine Richtung vorgibt, weil man Charakter auch natürlich irgendwie mitbestimmt, was daraus wird, schon manchmal Zweifel, ob man das eben alles richtig macht. Aber wir versuchen es natürlich so gut wie möglich.
Frage 6. Sportkommentator Wolf-Christoph Fuß.
Es verabreden sich Kroos, Modric, Benzema, Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos für einen bunten Abend. Wer wählt den Laden aus? Wer wählt die Musik aus? Wer bezahlt? Wer geht als erstes? Und wer schließt den Laden ab?
Ich würde sagen, den Laden bestimmt Modric.
Wer wählt die Musik aus?
Ich denke, also das heißt nicht, weil ich es gut finde, aber Musik läuft auch in der Kabine öfters vom Karim. Und dadurch, dass ich nicht alle mit meiner Musik belästigen möchte, sagen wir mal Karim.
Wer bezahlt?
Ja, ich denke, der bezahlt immer der am meisten Geld hat. Von da würde ich sagen, Cristiano bezahlt.
Wer geht als erstes?
Ich denke, ich würde als erstes gehen, weil ich absolut nicht dieser Weggänger-Typ bin. Ich bin dann eher der Zuhause-Typ. Ich würde auch eher, wenn dann theoretisch eigentlich eher alle einladen, als irgendwo sich mit denen zu treffen. Von daher werde ich wahrscheinlich meine Cola trinken und dann als erster gehen.
Wer schließt den Laden ab?
Wofür hatte ich jetzt Modric eingeteilt? Sonst tauschen wir die noch. Ja, dann bestimmt Sergio den Laden und Modric schließt ab.
Comedian Atze Schröder.
Ja, Toni, außerhalb des Fußballs auch nur Le Frisur genannt. Toni, wie schaffst du es, aus 10 Metern weggegrätscht zu werden, dich dreimal zu rollen, aufzustehen und dann eine perfekte Frisur zu haben? Das interessiert mich.
Atze, geiler Typ. Ja, gute Frage. Ist das so? Erstmal, das stelle ich erstmal in Frage, ob das überhaupt so ist, weil, also ich spiele nie mit Haargel oder sonst was. Das ist immer einfach nur so ein bisschen Wasser in die Haare geklatscht und los geht's, ehrlich gesagt. Also, wenn mir das jetzt so wichtig wäre, diese drei Rollen gemacht zu haben, dann würde ich wahrscheinlich irgendein sehr festes Haargel nutzen, aber tue ich gar nicht. Also, das ist einfach immer nur Wasser und es ist mir speziell. Ich muss sagen, außerhalb, okay, da bin ich fast ein bisschen eitel, was das betrifft, würde ich sagen, aber auf dem Platz ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, wie das dann nach drei Rollen aussieht. Und drei Rollen mache ich auch nicht so oft.
Fernsehmoderator Kai Pflaume.
Hey Toni, ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen, die dir vielleicht noch nie jemand gestellt hat. Und ich frage mich, was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst? Bei deinen vielen Fähigkeiten und Talenten, vielleicht gibt es ja sogar noch irgendwelche verborgenen Talente, von denen wir gar nichts wissen, hättest du aus irgendetwas anderem auch einen Beruf machen können? Das frage ich mich und vielleicht viele andere auch.
Ja, boah, das ist echt das wurde ich schon oft gefragt und ich bin immer irgendwie gescheitert. Also Handwerk definitiv nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann gut mit ganz gut mit Kindern umgehen. Weiß nicht, ob ich heute Kindergärtner wäre. Allerdings ist es auch wieder, also drei sind schon anstrengend. Noch mehr weiß ich auch nicht. Ob das was wäre. Wahrscheinlich wäre es trotzdem in irgendeine Sportrichtung gegangen. Dafür bin ich einfach zu sportbegeistert, unabhängig davon, ob man das jetzt selbst besonders gut kann, irgendwas oder nicht. In irgendeine Sportrichtung wäre es sicher gegangen. Das Ding ist, ich musste es nie wirklich rausfinden, weil es ja wirklich sehr früh war, dass es losging. Also war dann wirklich mit 16 so irgendwie nachher Profivertrag und so, genau in die Zeit rein, wo eigentlich der normale Schüler, sag ich mal, sich dann so wirklich langsam Gedanken gemacht, was er machen möchte, war das eigentlich schon entschieden. Aber ich denke, in die Sportrichtung wäre es wahrscheinlich gegangen oder irgendwas, ja, Soziales mit Kindern oder irgendwie sowas, ja.
Markus Lanz stellt folgende Frage. Als Felix und du gemeinsam in meiner Sendung wart, habe ich den engen Draht, der euch verbindet, zu jeder Zeit gespürt. Was mich damals verwundert hat, war, wie wenig persönliche Treffen eure eng getakteten Terminpläne eigentlich ermöglichen. Jetzt habt ihr jede Woche 60 Minuten Podcastgespräch. Wusstest du seit dem Auszug von zu Hause jemals so genau Bescheid, was Felix beschäftigt und wie es ihm geht im Alltag? Oder anders gesagt, ist diese Quality Time einfach das Wertvollste an einfach mal Luppen?
Definitiv. Es war auf jeden Fall auch ein großer Grund, warum wir es gestartet haben. Das eine war die Idee von außen, dass das cool sein könnte und sich die Leute das anhören. Da hatten wir gewisse Zweifel, weil wir gesagt haben, okay, wer hört sich das denn an? Gespräch unter Brüdern. Ist so, hatten sie recht. Und unser Grund war tatsächlich der, dass wir sagen, so lange oder so intensiv telefonieren wir sonst nie und vor allem so eng getaktet und mal gucken, wo uns das auch hinführt und das macht echt Spaß, ist lustig und wir sprechen uns auch, was gewisse Themen, gewisse Anekdoten betrifft, auch egal, also wir legen vorher schon so ein paar Themen fest, die gerade unterwegs sind, wo man sich darüber unterhält, aber gerade so die privaten Anekdoten, die dann kommen, die weiß auch gar keiner von dem anderen vorher, also man könnte jetzt denken, man spricht alles im Detail, das stimmt nicht, also wenn ich jetzt gerade was erlebt habe in der Woche, dann ist es mittlerweile echt so, dass ich mir das für den Podcast aufspare und ihm im Privaten gar nicht erzähle. Also ist das schon ganz cool, ja.
Musiker und Moderator Olli P. Mit Gründung einer Familie kommen viele neue Pflichten ins Leben. Wie hast du diesen Übergang gestaltet? 100% Ehemann, Papa und Profi? Geht das überhaupt?
Ich weiß nicht, ob es geht, aber man kann es versuchen. Ich glaube, dass es ja teilweise sogar einfacher ist, an die 100% zu kommen, in dem Fall, wenn man Fußballer ist im Alltag, als normal arbeitet. Ich kenne das immer noch von mir und meinem Papa. Der hat damals auf dem Bau gearbeitet und ich saß quasi morgens am Fenster, hab gewunken runter, weil er los musste, irgendwann um 6 und er kam irgendwie abends um 7 wieder nach Hause. Also da wird es dann wirklich schwer, an 100% Papa zu kommen. Also auch wenn wir natürlich viel reisen und alles, ist natürlich ein normaler Trainingstag so, dass ich um 9 losfahre und um 15 Uhr wieder zu Hause bin. Das heißt eigentlich sehr, sehr viel Papa sein kann. Fußball, da versuche ich dann irgendwie so an die 100% zu kommen nebenher. Und Ehemann ist das, was, glaube ich, bei 3 Kindern am meisten auf der Strecke bleibt. Glaube ich, weil man einfach natürlich mit den Kindern zu tun hat, weil die ja auch ein Alter haben, jetzt noch, wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder ändern, wo man nicht einfach sagt, man sitzt in die Ecke und sagt so, bis heute Abend, sondern das ist ein Fulltime-Job und wenn alle Kinder abends schlafen, dann ist auch mal Ehemann dran. So, von daher ist, glaube ich, Ehemann das, wo es am schwersten oder fast unmöglichsten ist, an 100% zu kommen, weil wir jetzt auch nicht die Eltern sind, ehrlich gesagt, die sagen, okay, hier 3 Kinder, 3 Nannies, wir fahren weg. So, das machen wir nicht. Und dementsprechend ist das, glaube ich, das, wo man am wenigsten an 100% rankommt, zumindest an Zeit. Ansonsten genießt man das natürlich dann irgendwie umso mehr, auch in dem Wissen, dass die Kinder natürlich irgendwann so aus dem Haus sind, dass das wiederkommt.
Oliver Bierhoff. Lieber Toni, du wirkst immer innerlich sehr ruhig und gefestigt. Hast du für dich heute schon einen klaren Blick, wo dein Leben einmal hinführen wird?
Ja, natürlich, irgendwo schon. Irgendwo stellt man sich das dann schon vor, wie das aussehen kann. Ich kann nicht versprechen, dass es am Ende auch so sein wird. Aber natürlich habe ich auch gewisse Sachen schon mit einem Weitblick gemacht, dass ich jetzt nicht da sitze zu Hause und gar nicht mehr weiß, was ich mit mir anfangen soll. Thema Stiftung, was wir ja schon vor 7 Jahren gestartet haben. Dort kann ich mit Sicherheit das dann nochmal intensiver erleben. Dann habe ich ja die Academy gegründet, die App, die jetzt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und das glaube ich auch dann weiterhin tun wird. Ich habe den wöchentlichen Podcast mit meinem Bruder, der auch immer nicht nur aufgenommen, sondern auch vorbereitet werden muss. Das heißt, da ist auch zu tun. Dann habe ich natürlich auch meine 3 Kinder, meine Frau, die definitiv nochmal mehr Zeit verdient haben. Und dann bin ich auch offen, mir verschiedene Sachen anzuhören. Ich glaube, ich habe ja auch das große Privileg, dass mit Sicherheit der ein oder andere Zeitvertreib an Angeboten noch reinflattern wird, wahrscheinlich dann irgendwie mal nach der Karriere, so dass ich mir dann irgendwie doch meine Sachen aufbaue, wo ich zu tun haben werde, wo ich beschäftigt sein werde, wo ich meinen Kopf anstrengen muss, wo ich trotzdem Zeit genießen kann, parallel ein Stück weit selbstbestimmt bin, viele Sachen eben von zu Hause machen kann, das, was ich mir jetzt auch schon wünsche, ohne einfach zu Hause rumzulungern. Ich glaube, dass ich da schon eine recht klare Idee habe von dem, wie es auch danach, nach dem Fußball, definitiv nicht langweilig werden kann.
Per Mertesacker.
Also lieber Toni, hier ist der Per aus London und eine spezifische Frage zum Wembley-Stadion. Wir hatten tolle Momente zusammen. Du hast mir auch sogar mal einen aufgelegt im Wembley-Stadion, als wir die Engländer bezwungen haben. Dein letztes Länderspiel ging leider verloren und wir waren damit raus aus der EM 2021. Wusstest du vor dem Turnier schon, dass es dann, wenn es schief gehen sollte, dein letztes Turnier wird und dein letztes Länderspiel sein wird? Das wäre meine Frage an dich.
Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich wusste es schon, auch nicht erst vor dem Turnier, eigentlich auch schon eine längere Zeit vorher, dass das Szenario dann so ist, das wusste ich natürlich vorher nicht. Kann ich gar nicht so genau beschreiben, so in dem Moment, wo es vorbei war. Auf der einen Seite natürlich irgendwie große Enttäuschung, weil ich eigentlich auch während des Turniers gar nicht so mit diesem Karriereende im Gedanken irgendwie dabei war, sondern eigentlich ein maximal erfolgreiches Turnier spielen wollte. Das hat da irgendwie überwogen. Natürlich hatte ich das im Kopf, auch nach Abpfiff, aber es war eigentlich ja eher so ein bisschen Leere. Also Ich schon die Enttäuschung hat überwogen, das Spiel verloren zu haben, was aus meiner Sicht eben auch nicht in dem Sinne nötig war. Aber ich wusste dann natürlich, dass es jetzt das letzte Spiel war, aber es war jetzt nicht irgendwie eine große Trauer oder so, deswegen, weil es schon eine bewusste, rationale Entscheidung war von mir und mit der ich auch ja bis heute wirklich gut leben kann. Und es gab eigentlich keinen Moment, auch ab Abpfiff nicht, wo ich diese Entscheidung bereut habe. Natürlich denkt man so ein bisschen natürlich an die Spiele zurück, an die Jahre, an die Turniere vor allem, aber es war jetzt keine große Traurigkeit, eher darüber, dass wir eben in dem Turnier ausgeschieden sind.
Die nächste Frage kommt von Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Okay.
Und sie sagen, wir zwei haben zugegeben, sehr große Torriecher. Deiner scheint nicht so ausgeprägt. Wie kommt das?
Schade, dass wir es mit dem Fußball dann nicht versucht haben. Was heißt, woher kommt das? Vielleicht, ich habe dann vielleicht eher eine Mittelfeldspielernase, oder? Ansonsten fällt mir nichts Besseres ein auf die Frage.
Ergänzend, aber kannst du dich an ein paar Tore erinnern, wo du sagst, es ist schon schön, Tore zu schießen?
Klar, jedes Tor zu schießen ist im Endeffekt auch ein tolles Gefühl, ein besonderes Gefühl. Bei mir ist es in der Tat so, dass ich mich über einen Assist wirklich genauso freue wie über ein Tor. Also das Gefühl ist eigentlich echt das Gleiche, weil es am Ende zum Tor führt. Das ist vielleicht einfach auch dem geschuldet, dass man als Mittelfeldspieler vielleicht nicht dieses extreme Stürmerdenken hat, wo man weiß, man wird dran gemessen, man will selbst das Tor machen, dass einem das andere genauso wichtig ist. Vielleicht hat man da nochmal eher dieses Mannschafts- denken, Mannschaftsgefühl denken, nach dem Motto Tor ist Tor. Aber das ist bei mir eben so. Also genauso ist es so, dass mich 100 angekommene Pässe pro Spiel genauso glücklich machen wie ein Tor. Oder wenn ich wählen müsste, ein Spiel mit 100 angekommenen Pässen oder mit 30 angekommenen Pässen und ein Tor, würde ich wahrscheinlich die 100 wählen. Von daher, die 100 ohne Tor. Von daher ist das Denken einfach grundsätzlich ein bisschen anders.
Zum Abschluss eine der schnellsten Fragen. Und die kommt vom schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt. Und der will wissen, wer war dein schnellster Gegenspieler und wer war dein schnellster Mitspieler?
Schnellster Gegenspieler würde ich schon, glaube ich, fast Mbappé sagen. Sondern wenn er ans Laufen kommt, schon schwierig zu halten. Schnellster Mitspieler. Gute Frage. Also Bale war sehr schnell. Varane war auch sehr, sehr schnell. Vinicius Junior auch. Wer jetzt der schnellste ist anhand von Daten, weiß ich nicht, aber ich glaube, die drei kommen schon recht nah.
Alle 90 Fragen findet ihr im E-Paper unter groß90.de. 90 als Zahl, also www.groß90.de.
Ja, vielen Dank an alle Beteiligten. Das hat auch schon mal sehr viel Spaß gemacht. Und noch mehr Fragen und noch mehr Antworten gibt es über den Link in den Shownotes via E-Paper. Viel Spaß damit. Und wir hören uns hier nächste Woche und dann darf ich auch wieder ein paar Antworten geben.
Groß90. Ein Lupenspezial.
Einfach mal Lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.